Kontinent, das europäische Magazin. Mit Jochen Marmitt.
Herzlich willkommen. Heute mit einem Fokus auf die albanische Minderheit in Italien sowie auf eine stolze Zucht in Prag. Zunächst aber nach Ungarn, das seit Anfang Juli die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Ausgerechnet Ungarn. Wohl kein anderes Land hat eine dauerhaft so schlechte Beziehung mit den europäischen Institutionen. Als das Land vor 20 Jahren der EU beitrat, da sah das Ganze noch anders aus. Wie hat sich Ungarn in der EU entwickelt? Warum ist das Verhältnis so schlecht? Und wie könnte eine gemeinsame Zukunft aussehen? Silke Hane hat nachgefragt.
Der Außenminister von Ungarn, Herr Horn.
Ungarn am 10. September 1989. Bürger der DDR scharen sich in einem Flüchtlingslager in Budapest um einen kleinen Fernseher. Der ungarische Außenminister Gyula Horn spricht, die Vorsitzende des ungarischen Malteser-Hilfsdienstes übersetzt.
Die hier stehenden Mitglieder, Bürger der DDR, können mit ihren DDR-Passieren das Land verlassen.
In dieser Nacht macht Ungarn wahr, was Ministerpräsident Miklós Németh und Außenminister Gyula Horn der westdeutschen Regierung wenige Tage zuvor bei einem Geheimtreffen zugesichert hatten. Ungarn werde künftig DDR-Flüchtlinge über seine Grenze ausreisen lassen, ohne Gegenleistung. Zehntausende Menschen nutzen die Gelegenheit in den folgenden Tagen. Der eiserne Vorhang hatte ein riesiges Loch bekommen. Die reformkommunistische ungarische Führung hatte sich schon in den Monaten zuvor neu ausgerichtet und entschieden, sich an die Spitze des Wandels in Osteuropa zu setzen. Ungarn sollte marktwirtschaftlicher werden, sich der damaligen europäischen Gemeinschaft annähern. Imre Poschkoi, einer der prägenden Politiker des Umbruchs, bringt schon im Oktober 1989 einen Beitritt Ungarns zur EG ins Spiel.
Magyarország törekvése a piacgazdaságra természetesen.
Ungarns Bestrebung richtet sich nach der Marktwirtschaft. Und da ist auch die Absicht, die ökonomischen Beziehungen zur EG stärker zu gestalten. Aber Ungarn wird sicher auch nicht die Bestrebung ablehnen, einmal Mitglied zu werden.
Ungarns Weg Richtung Europa scheint mit der Wende also vorgezeichnet. 2004 tritt Ungarn der EU bei. 2011 übernimmt das Land zum ersten Mal die symbolträchtige EU-Ratspräsidentschaft und kann eigene Akzente setzen. Ab 1. Juli dieses Jahres steht die nächste Ratspräsidentschaft für Ungarn an. Dabei ist Ungarn das Mitgliedsland, das sich unter Ministerpräsident Viktor Orbán am häufigsten und am konsequentesten gegen die europäische Zusammenarbeit auflehnt. Und an einem Europa arbeitet, das ganz anders aussieht als heute. 20 Jahre nach dem EU-Beitritt des Landes ist aus der Liebesbeziehung ein Rosenkrieg geworden. Wie ist es dazu gekommen? Noch einmal zurück in den Herbst 1989. Am 23. Oktober ruft Interimspräsident Matyos Szürös die Republik aus. Ungarn soll ein demokratischer Rechtsstaat werden. Keine 5 Jahre später reicht das Land sein Beitrittsgesuch bei der Europäischen Union ein.
Es gab eine eindeutige Unterstützung des Beitritts, und zwar nicht nur von der politischen Seite, sondern auch von der Bevölkerung.
Erinnert sich der Ökonom András Inotay an diese Zeit. Inotay leitete in den 1990er Jahren eine Gruppe unabhängiger Experten, die die ungarische Regierung bei der Vorbereitung der Beitrittsverhandlungen beriet.
Wenn wir zurückgehen auf die 90er Jahre, wo wir diesen Transformationsprozess gemacht hatten mit den anderen Ländern, also es ist ganz klar, dass bis Ende der 90er Jahre war Ungarn rechtlich, institutionell, wirtschaftlich und mental besser vorbereitet als alle anderen Länder, vielleicht mit Ausnahme von Slowenien.
Im März 1998 wird das von der Europäischen Union mit der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen belohnt. Wenig später gibt es in Ungarn einen Regierungswechsel. Ministerpräsident wird der junge Fidesz-Politiker Viktor Orbán. Im Februar 1999 gibt Orbán der ARD ein Interview. Der Beitritt Ungarns zur NATO steht kurz bevor. Die Verhandlungen zum EU-Beitritt laufen.
Wir sind endlich zurück im Familien- und Sicherheitssystem der westlichen Zivilisation. Ich denke, dass die Deutschen die Bedeutung dieser Entscheidung durchaus verstehen. Denn wir haben 2 Weltkriege verloren und wissen, was es heißt, wenn unser Land zerstört wird. Wir wissen, wie es ist, nicht Teil eines starken Bündnissystems zu sein.
4 Jahre bleibt Viktor Orbán an der Macht, bis 2002, und treibt in dieser Zeit den EU-Beitritt Ungarns weiter voran. Zurück nach Europa, so ist die Stimmung im Land nach der Wende. Die Bevölkerung will die Ausrichtung nach Westen. Beim Referendum über den ungarischen EU-Beitritt stimmen im April 2003 mehr als 80% der Wählerinnen und Wähler dafür. In der Nacht auf den 1. Mai 2004 ist es soweit. Auf dem Heldenplatz in Budapest feiern tausende Menschen das neue Zeitalter. Ein Chor singt die Europahymne, Feuerwerke werden gezündet. Viele Menschen schwenken in dieser Nacht Europaflaggen. Die Hoffnung auf ein besseres Leben und den weiteren Fortschritt des Landes ist mit den Händen greifbar.
Es ist ein großartiges Gefühl. Ich habe lange darauf gewartet und jetzt mit 23 Jahren sehe ich, dass das eine großartige Chance für alle jungen Leute ist.
Ich fühle mich befreit. Das liegt an der allgemeinen Stimmung hier im Moment.
Die deutsche Politikwissenschaftlerin Ellen Boos lehrt seit dem Jahr des Beitritts an der Ondrasi-Universität in Budapest und hat diese Stimmung hautnah miterlebt.
Ich bin also 14 Tage vorher hier übergesiedelt und da war schon sehr viel Hoffnung, sehr viel positive Erwartungen. Es war Feierstimmung.
Dass sich diese Erwartungen erfüllen würden, daran gibt es zu dieser Zeit kaum Zweifel. Nicht in Ungarn, aber auch nicht in der restlichen Europäischen Union.
Das waren also sehr positive Einschätzungen, ja, sowohl praktisch von den ungarischen Akteuren, aber auch praktisch von außen betrachtet im Hinblick auf die Bewältigung doch der ja auch umfangreichen Anpassungsleistungen des Landes.
Der Beitritt zur Europäischen Union geht über wirtschaftliche Fragen hinaus. Es geht auch um Rechtsstaatlichkeit. Menschenrechtsaktivisten sehen damals die Chance auf Verbesserungen und stoßen bei der Regierung auf offene Ohren, erzählt Marta Pádavi, die Co-Vorsitzende des ungarischen Helsinki-Komitees.
Ich kann mich noch gut erinnern. Es war für das ungarische Helsinki-Komitee, eine Menschenrechtsorganisation, eine Zeit, in der es viele Möglichkeiten gab. Viele Diskussionen mit politischen Entscheidungsträgern darüber, wie man die Gesetzgebung ändern könnte. Und die meisten dieser Änderungen waren ganz klar positiv. Diese Zusammenarbeit ist 20 Jahre später nicht existent. Wirklich nicht existent.
Really nowhere.
Rückblickend gilt die Wiederwahl von Viktor Orbán 2010 als Wendepunkt. Für die Entwicklung des Landes und für die Beziehung mit der Europäischen Union. Weil Orbán in seiner ersten Amtszeit noch pro-europäisch agiert hatte, rechnete aber niemand mit dem Kurswechsel. Auch der systematische Charakter des Abbaus rechtsstaatlicher Prinzipien war nicht direkt ersichtlich.
Right after the 2010 election victory.
Nach dem Wahlsieg 2010 haben auch ungarische Verfassungsjuristen, die Zivilgesellschaft und Leute, die sich eigentlich viel mit solchen Themen beschäftigen, lange gebraucht, um zu verstehen, das ist ein Projekt, das den Verfassungsrahmen demontieren soll.
This is a project to dismantle constitutional frameworks.
Über den Hintergrund des Umschwungs sind sich Experten bis heute uneins. Einige sagen, Orbán sei nach seiner ersten Abwahl tief gekränkt gewesen und habe später seine Macht unbedingt absichern wollen. Dazu hatte er ab 2010 eine einmalige Gelegenheit, eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, mit der er die Verfassung ändern konnte. Und die nutzte Orbán.
Ich denke, die ungarische Politik war ziemlich ausgefeilt, ein System zu schaffen, in dem die Exekutive kaum kontrolliert wird. Vom Verfassungsgericht, dem Rechnungshof und vielen Regulierungsbehörden wurde das Mandat geschwächt. Oder unabhängige Institutionen wurden mit Leuten besetzt, die sehr loyal sind und viel Verständnis für die Fidesz haben.
Einer der ersten und wichtigsten Schritte zum Abbau von institutioneller Kontrolle, sagt die deutsche Politologin Ellen Boos, war die Schwächung des ungarischen Verfassungsgerichts.
Zunächst mal ganz einfach durch personelle Veränderungen hat die Zahl der Richter erhöht und dann eigentlich eben loyalere Personen hineingebracht.
Bereits wenige Monate nach der Wahl wurde der erste neue Verfassungsrichter von Orbáns Regierung ins Amt gebracht. Ein Politologe ohne juristische Praxis, der Viktor Orbán seit der Universität kennt und in seiner ersten Regierung als Staatsminister gedient hatte. Auch in vielen anderen Bereichen wurde der Einfluss von Orbáns Regierung sichtbar. Der ungarische Rapper Jorgos Babaitis alias Lil Frog gehört zur Generation Fidesz. 2010 war er noch ein Kind. Seine Jugend und sein junges Erwachsenenalter hat Babaitis also unter Viktor Orban verlebt, der seit 2010 durchgehend regiert. Die Politik lässt mich kalt, es sei denn, ich erfahre, dass du von der Fidesz bist, rappt Lil Frack heute über die Regierungspartei, die er ablehnt.
Ich habe die negativen Auswirkungen dieser Regierung oder dieses Systems so hautnah erlebt. Es geschah so nah vor meinen Augen, dass ich gerne erzählen würde, was ich erlebt habe, wie ich in diesem System beschädigt wurde.
Sagt Babaitis im Interview. Alle Bildungsinstitutionen, die er durchlaufen hat, hat Fidesz über die Jahre unter ihren politischen Einfluss gestellt. Ihm und seinen Mitschülern und Studenten sei Politik förmlich aufs Auge gedrückt worden, beklagt Babaitis.
Zum Beispiel waren die Wände des Gymnasiums mit Zeitungsausschnitten plakatiert. Stopp Soros. Für uns war es alltäglich, dass Politik in der Schule präsent ist.
Der ungarisch-amerikanische Philanthrop George Soros ist einer der Lieblingsfeinde von Viktor Orban. Soros hat in Ungarn unter anderem den Aufbau der Hochschule Central European University gefördert. Diese wurde ab 2017 massiv von der Orban-Regierung unter Druck gesetzt. Mittlerweile findet ein Großteil des Lehrbetriebs in Wien statt. Seitdem wurden durch weitere Reformen viele ungarische Hochschulen in Stiftungen überführt. Von der Regierung ernannte Stiftungsräte entscheiden, wie Gelder eingesetzt und Lehrpläne gestaltet werden. Auch an der renommierten Universität für Theater und Filmkunst SZFE, an der Jorgos Babaitis alias Lil Frog studiert hat. Er und seine Kommilitonen besetzten im Vorfeld einer Regierungsentscheidung 2020 zeitweise das Universitätsgebäude. Gebracht hat es nichts.
Nachdem diese SZFE-Geschichte gescheitert war, wurde ich sehr unpolitisch. Ich fing wirklich an, wütend auf die Welt zu werden. Ich begann, den Kopf in den Sand zu stecken. Und in diesem Song über Fidesz geht es auch um diese Resignation. Nur wenn jemand Fidesz wählt, interessiert mich das. Dann kann ich wenigstens versuchen zu verstehen, warum nur. Aber insgesamt bin ich eher resigniert.
Ein weiterer entscheidender Faktor, um Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen, waren Personalveränderungen in staatlichen und öffentlich-rechtlichen Medien. Die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosender sowie die Nachrichtenagentur MIT wurden einem neu geschaffenen Fonds unterstellt, gelenkt von Fidesz-Leuten. Private Medien wurden von Fidesz-nahen Unternehmern aufgekauft.
Und dann gibt es auch immer wieder die Äußerung, dass eben auch Wirtschaftsunternehmen, die in oppositionellen Medien inserieren, auch Gefahr laufen, dann bei öffentlichen Aufträgen Nachteile zu haben, um das mal vorsichtig zu formulieren.
Auch am Wahlrecht wurde geschraubt. 2011 wurde die Zahl der Sitze im Parlament fast halbiert. Wahlkreise wurden neu zugeschnitten, Ausgleichsmandate abgeschafft. Die stärkste Partei, also Fidesz, profitiert davon überproportional. Mit nur knapp der Hälfte der Stimmen kann Fidesz sich seitdem immer wieder die verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit im Parlament sichern. Die Schwächung des Rechtsstaats und der freien Berichterstattung sorgten auch für Konflikte mit der Europäischen Union. Denn Orbans Regierung verstieß gegen fundamentale europäische Prinzipien. Dennoch blieb das Vorgehen erstmal ohne Konsequenzen. Vor allem flossen jedes Jahr weiter europäische Milliarden nach Ungarn, eines der größten Empfängerländer von EU-Geld. Die Zuschüsse aus Brüssel waren für das Land über Jahre der bedeutendste Wirtschaftsfaktor, sagt der Ökonom András Inotay.
Wir haben fast 90 Milliarden Euro aus der EU bisher bekommen. Durchschnittlich haben die EU-Gelder 3,6% des Bruttosozialproduktes erreicht. Und das ungarische Wirtschaftswachstum jährlich durchschnittlich war 3,5%.
Von dem Geld haben unter anderem ungarische Landwirte profitiert. Aber auch die soziale Infrastruktur in Ungarn wurde verbessert. Im Nationalen Institut für medizinische Reha in Budapest schließt Chefarzt Gábor Fosekos einen Raum im Erdgeschoss auf. Robotherapie steht auf einem DIN-A4-Blatt, das jemand an die Tür geklebt hat. Im Raum dahinter steht ein Dutzend großer Gerätschaften. Zum Beispiel ein Laufband, auf dem Patienten mit einem Gurt angeschnallt das Laufen wieder lernen können.
So all the therapies are interactive.
Alle Therapien sind interaktiv. Wenn nötig, werden die Patienten von einem Roboter unterstützt. Wenn ein Patient in einem besseren Zustand ist, kann er die Geräte ohne die Roboterunterstützung nutzen.
Die modernen Reha-Geräte wurden komplett aus Mitteln des EU-Sozialfonds bezahlt. Gut 3 Millionen Euro haben sie umgerechnet gekostet. Die Vergabe verlief zentral über die Regierung in Budapest.
Das Krankenhaus kann solche Neuanschaffungen nur durch externe Quellen bezahlen. Die Vergütung der Krankenhäuser erfolgt nur für die tägliche Arbeit. Für Modernisierungen brauchen wir also immer eigens Projekte.
Neue Geräte für eine Reha-Klinik können als Beispiel einer sinnvollen Verwendung von EU-Mitteln gelten. Kritiker der Orbán-Regierung sagen jedoch, dass einiges von dem Geld aus europäischen Töpfen auch für politische Zwecke missbraucht werde. Einer der schärfsten Kritiker der Fidesz ist der parteilose Abgeordnete Ákos Hothorse, der von 2004 bis 2013 selbst der Fidesz-Partei angehört hat. Auf der von ihm gegründeten Website Corruptio Info protokolliert er Fälle von mutmaßlicher Korruption, auch von EU-Geld.
Ich muss sagen, dass Orbáns politisches System beruht auf diese Gelder. Er bezahlt seine Leute mit dieser Gelder.
Berühmt geworden ist etwa der Fall von Viktor Orbáns Schwiegersohn. Nachdem dessen Firma reihenweise öffentliche Ausschreibungen zum Ersatz von Straßenlaternen in diversen ungarischen Städten gewonnen hatte, leitete die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF Untersuchungen ein. Der Verdacht: Korruption. Die Behörde fand in mehr als 30 Fällen Hinweise auf organisiertes Fehlverhalten.
Olaf hat es ganz gut nachgewiesen, der Olaf hat es ganz eindeutig gezeigt, wie er es gemacht hat. Aber trotzdem hat die ungarische Staatsanwaltschaft die sogenannte Ermittlung in einigen Monaten geschlossen, ohne Erfolg geschlossen.
Der oberste Staatsanwalt von Ungarn ist seit 2010 ein enger Vertrauter von Viktor Orbán, Peter Polt. Der Fall von Viktor Orbáns Schwiegersohn ist laut Ákos Hothorse nicht der einzige, in dem die Staatsanwaltschaft keine belastenden Beweise gefunden hat oder finden wollte.
Ich konnte stundenlang Beispiele dazu bringen, wie die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen sabotiert. Entweder führt er gar keine Ermittlung oder es ist mehr charakteristisch, dass sie die Ermittlung starten, aber Jahre und Jahre und Jahre lang machen sie eigentlich gar nichts und nach 8 oder 10 oder 12 Jahren die Ermittlungen ohne Erfolg schließen.
Der Angriff auf den Rechtsstaat und Berichte über systematische und vom Staat gedeckte Korruption ließen schließlich auch das Verhältnis zur Europäischen Union immer weiter eskalieren. Seit 2018 läuft gegen Ungarn ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags, mit dem die EU-Grundwerte geschützt werden sollen. Am Ende kann ein Entzug der Stimmrechte stehen. 2021 schuf die EU zudem einen neuen Rechtsstaatsmechanismus. Dieser ermöglicht es, EU-Geld für Mitgliedstaaten zurückzuhalten, wenn in diesen der Rechtsstaat gefährdet ist. Das soll eine ordnungsgemäße Verwendung der Gelder garantieren. Im Frühjahr 2022 erging die erste Mitteilung an Ungarn. Seitdem sind mehrere Milliarden Euro europäischer Gelder nicht nach Ungarn geflossen. Einer, der die Mittel aus der EU unbedingt loseisen will, ist der ungarische Oppositionspolitiker Peter Mordior. Ein ehemaliger Fidesz-Mann, der Anfang des Jahres mit der Partei und mit Ministerpräsident Viktor Orbán brach. Vor der Europawahl tourte Mordior durch ganz Ungarn. Von der Ladefläche eines alten VW-Transporters zog er seine eigene Bilanz nach 20 Jahren EU-Mitgliedschaft.
Vor 20 Jahren, als wir eintraten, waren wir zusammen mit Tschechien Musterschüler. 20 Jahre später sind wir das zweitärmste Land in der EU und auch das korrupteste. Das haben wir der Ära Gyurcsány Orbán zu verdanken. Das ist es, was sie erreicht haben.
Bei der Europawahl holte die von Mordia übernommene, vorher unbedeutende Partei TISA auf Anhieb knapp 30%. Mordia hofft, die Zustimmung bis zur nächsten Parlamentswahl 2026 aufrechterhalten zu können. Sollte ihm ein Wahlsieg gelingen, will er für ein schnelles Ende der Rechtsstaatsverfahren sorgen. Auch Peter Mordia sieht die EU allerdings nicht unkritisch.
Wir wollen ein konstruktives, wenngleich kritisches Verhältnis. Wir kennen die Doppelstandards, die Brüssel gegenüber den neuen Mitgliedstaaten anlegt. Aber wir wissen auch, dass wir Mitglieder eines Clubs sind. Und wir kennen die Regeln.
Die Tisza-Abgeordneten werden im neuen EU-Parlament der EVP-Fraktion angehören. In der war auch die Fidesz mal dabei. 2021 traten die Fidesz-Abgeordneten aber aus der Fraktion aus und kamen damit ihrem Rauswurf zuvor. Weder der Druck aus Brüssel noch der aus der heimischen Politik haben Orbán bisher zum Einlenken bewegt. Im Gegenteil. Orbán nutzt das schlechte Verhältnis zur Europäischen Union gezielt für seine politische Kommunikation. Da die Europäische Union in Ungarn nach wie vor hohe Zustimmungswerte genießt, nutzt Orbán in seinen Kampfansagen stets eine Chiffre und spricht nur von Brüssel. Etwa in seiner Rede am Nationalfeiertag Mitte März.
Ha meg akarjuk őrizni Magyarország szabadságát és szuverenitását, nincs más választásunk, el kell foglalnunk Brüsszelt.
Wenn wir also Ungarns Freiheit und Souveränität bewahren wollen, haben wir keine andere Wahl, als Brüssel zu besetzen. Die Polen mögen von der Flutwelle der Soros-Linken mitgerissen worden sein. Aber die Slowaken sind wieder auf den Beinen, die Tschechen wachen auf, die Österreicher bereiten sich vor, die Italiener finden sich langsam zurecht, die Niederländer sind auf den Beinen und auch die Amerikaner rebellieren. Das wird ein entscheidendes Jahr sein.
Orbán strebt ein Europa der Nationalstaaten an, das sich im Wesentlichen auf monetäre Transferleistungen beschränkt. Die Politologin Ellen Boos von der Ondrasi-Universität ordnet das Konzept so ein.
Also er stellt sich das so vor, dass möglichst wenig Souveränität abgegeben wird, dass es eine rein wirtschaftliche Gemeinschaft ist und dass letztlich jeder Staat seine nationalen Interessen vertritt. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, wenn jeder Regierungschef so in Brüssel auftreten würde, wie Orbán das tut oder mit diesem Anspruch, dann reicht meine Fantasie jedenfalls nicht aus, wie das Gebilde dann funktionieren soll.
Für Ellen Boos ist vorstellbar, dass die ungarische Ratspräsidentschaft die Europäische Union zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt schwächen könnte. Viktor Orbán müsse eigentlich als neutraler Mittler zwischen den Mitgliedsländern, dem Parlament und der Kommission fungieren. Aber
er will ja Brüssel einnehmen, er will, dass die Brüsseler Bürokraten zittern, er will sie vertreiben, verdrängen, er will Brüssel übernehmen, es muss sich ändern, man soll die Rüstung anziehen. Es werden auch kriegerische, also wirklich vom Wortschatz her militärische, martialische Vokabeln verwendet. Und ich frage mich, wie da der hochgerüstete Orbán nach Brüssel reitet, die Stadt einnimmt und dann irgendwie Kompromisse herstellen möchte.
Auch der Abgeordnete Arkos Hothorst glaubt, Orbán könnte die Ratspräsidentschaft nutzen, um die europäischen Interessen gezielt zu schwächen.
Wir werden alles für China und für Russland machen und wir werden es versuchen, alles zu verhindern, was zum Beispiel zu Ukraine helfen wird. Das wäre ein Skandal. Und ich schäme mich schon vorher, was wir hier machen werden.
Als offizielles Motto für seine Ratspräsidentschaft hat Ungarn den Satz »Make Europe Great Again« gewählt. Eine Abwandlung des Wahlkampfslogans von Donald Trump, der eine gute Beziehung zu Viktor Orbán pflegt. Inhaltlich stehen etwa der Kampf gegen Migration, die Verteidigungsfähigkeit Europas und die Wirtschaft auf dem Programm. Zum Beispiel soll der Handel mit Asien ausgebaut werden. Die Agenda kann Ungarn vor allem auf Ministerebene setzen. Da leitet die Ratspräsidentschaft alle Sitzungen. Nur für die Sitzungen der Staats- und Regierungschefs gibt es einen ständigen Präsidenten. Aktuell ist das noch Charles Michel. Als der Belgier Anfang des Jahres von seinem Amt zurücktreten wollte, um bei der Europawahl anzutreten, war der Entrüstungssturm derart groß, dass Michel einen Rückzieher machte. Der Hintergrund, hätte es bis zum 1. Juli keinen Nachfolger für ihn gegeben, wäre automatisch Viktor Orbán interimshalber die Rolle des Ratspräsidenten zugefallen. Es ist nur eine Episode, die zeigt, wie schlecht das Verhältnis zwischen Ungarn und der Europäischen Union heute ist, der das Land vor 20 Jahren so außerordentlich euphorisch beigetreten ist. Heute wäre das wohl nicht mehr möglich, glaubt der Ökonom Andras Inotay.
Mit den heutigen undemokratischen Maßnahmen, jeden Tag, diese Gesetze, diese Hasskampagne gegen Brüssel, diese absolut eindeutige und einseitige, wie soll ich sagen, Selbstmarginalisierung mit den Kontakten zu Russland, zu China und so weiter. Also hätte Ungarn heute überhaupt keine Chance.
Und wie weiter? Da ein Land nicht aus der EU rausgeworfen werden kann und die nötige Einstimmigkeit für den Entzug der Stimmrechte im Rat nicht in Sicht ist, werden sich die EU und ihre Mitgliedstaaten wohl bis mindestens 2026 mit Viktor Orbán arrangieren müssen. Der Rechtsstaatsmechanismus zeige, dass das durchaus möglich sei, findet Ellen Boos.
Man darf auch die Kreativität der EU auch nicht unterschätzen, mit solchen Situationen umzugehen. Solange der Wille jetzt der Mehrheit dann da ist, der Regierungschefs, dieses Projekt auch zukunftsfähig zu machen und auch für die Zukunft weiterzuentwickeln.
Die Reportage von Silke Hane. Kontinent, Ihr europäisches Magazin auf SR2 Kulturradio. Wir haben immer auch einen Blick auf Dinge, die eher im Verborgenen in Europa dennoch da sind. So auch beim Thema Minderheiten. Deshalb schauen wir jetzt auf Italien. Dort leben die Arberesch. Sie sind eine alteingesessene albanische ethnische Minderheit in Mittel- und Süditalien und auch auf der Insel Sizilien. Als historische Sprachminderheit besonders geschützt, ist deren Leben nicht immer einfach und ihre Kultur droht mittlerweile ganz verloren zu gehen. Verena Schelter.
Alle Schülerinnen und Schüler haben sich vor der Grundschule des kleinen Dorfes Carfizzi in Kalabrien versammelt. Alle? Das sind der Größe nach?
Noemi, Valentina, Antonella, Alessia, Sara.
Gerade einmal 5 Kinder gehen hier zur Schule. Wobei die Kleinste, Sara, eigentlich noch zu jung ist. Wir haben den Kindergarten verloren. Das bedeutet schon, die ganz Kleinen müssen dafür eigentlich in ein anderes Dorf gehen. Deshalb haben uns die Eltern gefragt, ob wir sie nicht hier aufnehmen könnten. So hat sie bereits jetzt die Chance, bei den Dingen dabei zu sein, die ihre zukünftigen Schulkameraden machen, sagt Marianna Leonetti. Sie ist eine der 2 Lehrerinnen hier. Eigentlich hätte die Schule bei so wenigen Kindern geschlossen werden sollen. Doch das Dorf Carfizzi gehört zu den gut 50 Gemeinden der Minderheit der Arberesch. Und weil ethnische Minderheiten in Italien durch das Gesetz einen besonderen Schutz genießen, bleibt die Schule bestehen. Die Arberesch stammen ursprünglich aus Albanien und haben sich zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert in Süd- und Mittelitalien angesiedelt, vor allem in Kalabrien. Sie haben eine eigene Sprache, einen albanischen Dialekt. Der klingt so.
Hora, qui ton supportet biotme creatura, cilogni nica.
Mariana liest mit den Kindern ein Gedicht über den Monat April. Es steht in einem Wandkalender, den die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrerinnen gestaltet haben. Hier haben wir alte Spiele, alte Kinderreime, alte Bräuche und sogar alte Redewendungen aufgegriffen. Durch diese Arbeit haben wir nicht nur das Leben der Kinder in Carfizzi, wie es früher war, wieder hervorgeholt, sondern auch Wörter, die heute vielleicht weniger verwendet werden. Über Jahrhunderte haben die Arberesch ihre albanischen Bräuche, ihre byzantinische Liturgie und vor allem ihre Sprache bewahrt. Doch jetzt droht all das verloren zu gehen, denn in den vergangenen Jahrzehnten haben immer mehr Menschen die Dörfer verlassen. Viele sind als Gastarbeiter nach Deutschland gezogen. Es gibt sogar ein Lied, das den Vätern gewidmet ist, die die Familie verlassen haben. Früher ist nur der Vater ausgewandert, die Mutter und die Kinder sind im Dorf geblieben. Und es gibt ein Lied, das genau dieser Entfernung gewidmet ist, diesem Warten der Kinder auf den Vater, der zu Weihnachten und dann erst wieder im Sommer nach Hause kommt. Im Laufe der Zeit sind allerdings immer häufiger ganze Familien ausgewandert und kehren, wenn überhaupt, nur noch in den Sommerferien nach Kalabrien zurück. Viele Kinder sprechen Deutsch und vielleicht noch Italienisch, aber kein Arberesch mehr. Palagorio ist die Nachbargemeinde von Carfizzi und mit etwa 1000 Einwohnern doppelt so groß. Viele der Häuser hier sind verwaist. Und noch auffälliger, viele der Gebäude sind nicht fertig gebaut worden. Wenn überhaupt, sind die unteren Stockwerke bewohnt. Dort lebt heute die Generation der Großeltern, die erste Generation der Gastarbeiter. Sie waren es auch, die die Häuser einst gebaut haben, und zwar so, dass man jederzeit noch ein weiteres Stockwerk draufsetzen kann. Für die Kinder und deren Familien. Doch die sind nie zurückgekehrt. Das ganze Geld, das die Menschen in Deutschland verdient haben, steckt in diesen Häusern, erklärt Ettore Buonanno. Auch er hatte sein Heimatdorf Palagorio für ein paar Jahre verlassen, hat in Rom und Florenz gelebt. Dann ist er zurückgekehrt und hat gemeinsam mit einigen anderen die Organisation Fili Meridiani gegründet.
Es handelt sich um einen Verein von jungen Menschen, die nach ihren Erfahrungen in Italien und im Ausland beschlossen haben, in die kleinen Dörfer Kalabrien zurückzukehren. Das sind Gemeinden, die offensichtlich Probleme haben wie alle Gemeinden im Landesinneren. Aber mit dem erschwerenden Faktor, dass es sich hier um Dörfer einer sprachlichen Minderheit handelt, deren Sprache Arabisch vom Aussterben bedroht ist. Wir haben also zwei große existenzielle Fragen, die uns, die wir hier geboren sind, ein bisschen quälen.
Gemeinsam organisieren sie Arberesch-Sprachkurse oder Workshops für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Daraus machen sie Clips für die sozialen Netzwerke. So erreichen sie auch diejenigen, die im Ausland leben. Sie wollen ein Wir-Gefühl schaffen, trotz der großen räumlichen Entfernung. Für Touristen, die abseits der klassischen Tourismus-Hotspots Italien-Urlaub machen wollen, bieten sie Wandertouren, Workshops und Kochkurse an. Und sie haben ein kleines Museum gegründet.
Die Idee war also, einen Raum zu schaffen, der die Menschen anregt und ihnen die Kultur auf verschiedenen Ebenen näher bringt und das dann in Aktivitäten umzuwandeln, sodass es nicht nur ein Ort für Touristen ist, sondern auch für die Gemeinschaft. Deswegen geben wir hier Workshops, Arabisch-Sprachkurse und organisieren Networking-Veranstaltungen, um immer neue Anreize zu bieten.
Auch Grundschullehrerin Marianna Leonetti unterstützt die Fili Meridiani als Lehrerin und mit ihrem Wissen über alte Riten und Traditionen. In der Grundschule im Nachbardorf Caffizi ist jetzt Frühstückspause. Neben den italienischen Cornetti gibt es etwas, das die Kinder hier früher oft zum Frühstück bekommen haben.
Buche, Weich e Zuckert.
Pane, Olio e Zucchero.
Eine große Scheibe geröstetes Brot mit ordentlich Olivenöl und Zucker. Damit endet der Arberesch-Unterricht für diesen Tag. 2 Stunden pro Woche sieht der Lehrplan vor. Für Marianna Leonetti ist das im wörtlichen Sinne essentiell.
Per noi è una questione identitaria.
Für uns ist es eine Frage der Identität. Die Sprache ist unsere Identität. Wenn wir sie verlieren, verlieren wir nicht nur Worte, sondern wir verlieren unsere Art zu sein, unsere Kultur, das, was wir waren und was wir weiterhin sein wollen. Wir möchten das nicht verlieren. Deshalb kommt der Schule hier eine zentrale Rolle zu.
Verena Schelter berichtete aus Italien. Wir kommen zu Pferden. Die ersten von ihnen sind schon ausgewildert, weitere sollen folgen. Die Tiere aus der Przewalski-Zucht in Tschechien. Sie kehren gerade zurück in ihre ursprüngliche Heimat, Kasachstan. Sie sind dann wieder die ersten Wildpferde, die aus dem Berliner Tiergarten und dem Prager Zoo neu angesiedelt werden in Kasachstan. Das gemeinsame Ziel ist es, in den nächsten 5 Jahren mindestens 40 Pferde in ihrem natürlichen Lebensraum in der Goldenen Steppe wieder anzusiedeln. Die dortige Regierung hatte auch den Prager Zoo darum gebeten. Der züchtet seit Jahrzehnten die früher ausgestorbenen Tiere und war auch an deren erfolgreicher Rückführung in die Mongolei und nach China beteiligt. Woher kommt die Faszination für die Przewalski-Pferde? Dieser Frage ist unsere Korrespondentin Marianne Allweis in der Prager Zuchtstation kurz vor Beginn der Aktion nachgegangen.
Noch sind sie nur in der Ferne zu erahnen, die 14 Przewalski-Stuten des Prager Zoos. Rund 30 Journalistinnen und Journalisten sind aus der tschechischen Hauptstadt zur Przewalski-Zuchtstation nach Böhmisch-Sibirien gefahren. Das Medieninteresse ist groß, doch für die Fernsehkameras und Radiomikrofone stehen die Pferde noch viel zu weit entfernt, findet auch der Zoodirektor.
Ja.
Er weist eine Tierpflegerin an, die Wildpferde anzulocken. Etwas unwillig schüttet Lenker Cardova Futter ins Gras. Der Sicherheitsabstand zu den Pferden ist immer noch groß. Wir füttern nicht von Hand, das machen wir nie. Ich vertrete die Ansicht, dass Handfütterung keine gute Sache ist. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Tiere eine Routine haben und unsere Autorität anerkennen. Wir versuchen, die Tiere so natürlich wie möglich zu halten. Mal stecken die Przewalski-Stuten ihre großen hellbraunen Köpfe mit dem weißen Maul friedlich zusammen, mal schlagen sie aber auch aus. Unruhe ist immer wieder deutlich zu spüren. Die Wildpferde leben anders als Hauspferde in einer noch festeren Herde mit strikter Rangordnung. Jede Trennung, jede Untersuchung, jede Bewegungseinschränkung empfinden sie als Stress. Das bedeutet, dass wir auf jedes Pferd individuell eingehen müssen, denn jedes Pferd ist anders. Und wir müssen jedes naturell kennen, müssen wissen, wie sie miteinander umgehen und wie sie mit uns umgehen. Lenka Kardova kümmert sich seit 30 Jahren um die Przewalski-Pferde. Ihren Namen verdanken die Wildpferde dem russischen Forscher Przewalski, der Ende des 19. Jahrhunderts auf Expedition in Zentralasien von den damals weitgehend unbekannten Tieren fasziniert war. Schon damals waren sie selten geworden. Im Jahr 1969 wurde das letzte freilebende Exemplar gesichtet. Viehherden hatten ihren natürlichen wilden Lebensraum zerstört. Der Mensch hatte die Przewalski-Pferde bis zur Ausrottung gejagt, wegen ihres Fells und Fleisches. Doch dank Züchtungen konnten die Tiere überleben. Der Prager Zoo spielte dabei laut dem aktuellen Direktor Miroslav Bobek eine zentrale Rolle.
No tak musíme se vrátit vlastně o 100 let zpátky.
Wir müssen 100 Jahre zurückgehen. Die ersten Przewalski-Pferde kamen in den 1920er Jahren ins heutige Tschechien, aus Halle in Deutschland. Später war die Prager Zucht die vielversprechendste, zusammen mit München. Der damalige Zoodirektor war sehr an den Pferden interessiert und organisierte 1959 eine internationale Konferenz zur Rettung der Tiere in Prag, bei der uns das Weltzuchtbuch für diese Tierart anvertraut wurde. Zunächst sicherten Züchtungen das Überleben der Urpferde. Später kam auch die Idee zur Wiederansiedlung in China oder der Mongolei vom Prager Zoo. Auf Bitten von Kasachstan sollen nun auch dort gezüchtete Przewalski-Pferde in ihre ursprüngliche Heimat zurückkehren. Für Zoodirektor Bobek ist es das erfolgreichste Projekt zur Erhaltung einer Tierart in der östlichen Hemisphäre.
No, ale tak ten kuť Przewalskiho určitě má jako.
Das Przewalski-Pferd ist besonders, weil das Pferd an sich für die Menschen in vielen Kulturen von großer Bedeutung war, in der Landwirtschaft oder bei der Kriegsführung. Daher ist das wilde Pendant dieses Hauspferdes vielleicht so interessant. Es gibt viele Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind, aber das Wildpferd hat wirklich das Zeug zur Ikone. Der Prager Zoo ist sich neuer Diskussionen über eine mögliche Domestizierung des Przewalski-Pferdes in früheren Zeiten wohl bewusst. Für Zoodirektor Bobek und sein Team bleibt es dennoch das einzige wirkliche Wildpferd der Welt. Also kein Nachfahre von verwilderten Hauspferden wie etwa die Mustangs. Gerade deshalb ist auch das Ziel der tschechischen Zucht klar, nämlich die Auswilderung. Für die Tierpfleger ist vor allem das Abschiednehmen hart. Denn trotz der Distanz entsteht auch Nähe, erzählt Lenka Kardova. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass die meisten Pferde nicht für den Rest ihres Lebens hier bleiben, sondern früher oder später wieder gehen. Natürlich bauen wir Beziehungen auf, gerade wenn Pferde einige Jahre hier leben oder auch wenn sie schwierig sind oder aggressiv und wir trotzdem einen Weg zu ihnen finden. Natürlich ist dann eine gewisse Wehmut da. Immer.
Faszination Wildpferd. Die Reportage von Marianne Allweis über die Przewalski-Zucht in Tschechien. Und soweit Kontinent, Ihr europäisches Magazin auf SR2 Kulturradio für heute. Den Podcast finden Sie wie immer auf sr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Jochen Marmitt. Ich danke und sage Tschüss.